Annalena, Laura, komm her, da bist du. Es ist ja schön, dass du noch ganz in ganzen Teilen da bist. Ich nehme dich jetzt wieder mit nach Hause, ja?
Nee, können Sie mal kurz mitkommen?
Wieso?
Kommen Sie mir, können Sie?
Ja, können, ja, warum nicht? Ne?
Haben Sie einen Moment?
Ja.
Kommen Sie mal mit. So, hier, kommen Sie mal her. So. Jetzt nehmen Sie mal Platz, bitte.
Ja, Frau Schmälerding, was ist denn
also,
los?
Also, ich muss mit Ihnen mal reden.
Ja, was
ist? Die Annalena Lara, die macht mir große Sorgen.
Wieso? Sie ist doch schön gewachsen.
Es ist so, sie macht den anderen Kindern Angst.
Wieso das denn? Sie ist doch ein ganz... Sie stoßen jetzt aber schon ein bisschen hier vor die Hüfte.
Ich weiß, das ist für uns auch sehr unangenehm, solche Gespräche zu führen, aber es geht nicht anders.
Was ist denn passiert?
Die Annalena Lara, die sagt so Sachen.
So Sachen?
Und über die würde ich gern mit Ihnen reden.
Oh mein Gott, was ist denn passiert? Was sagt sie denn für Sachen?
Also es ist so, gestern kam sie... Okay. In die Schneckengruppe und hat beim Jackenaufhängen hat sie was gesagt, das, also ich krieg's nicht mehr genau hin, aber es war so ungefähr wie das natürliche Recht ist die Freiheit, um die weitere Bestimmung derselben, die Gleichheit in den Rechten vor dem Gesetz. Das hat sie gesagt.
Was hat sie, können Sie nochmal, was? Das stößt mir jetzt schon.
Das ist nicht alles. Letzte Woche kam sie.
Ja.
Im Sand. Ja? War sie im Sandkasten.
Im Sand, ja, Kasten.
Und dann hat der Manuel hat ihr die Schaufel weggenommen. Und dann hat die Annalena Lara gesagt, Talent ist spezifische Genie, allgemeine Befähigung.
Hä?
Und ich würde da gerne mit Ihnen drüber reden. Letzte Woche hat sie auch gesagt, Unschuld heißt willenlos sein, ohne böse und eben damit ohne gut zu sein.
Meine Laura, Lara, Sophie, die, Christiane.
Ja.
Also von mir hat sie das ganz bestimmt nicht, Frau Kaltenbecher.
Also
von mir hat sie das ganz bestimmt nicht.
Ich unterstelle Ihnen das
in
auch
In unserer
nicht.
Familie wird ganz normales, kultiviertes, deutsch gepflegt.
Ich
verstehe überhaupt nicht, wo das herkommen kann. Sie ist bei uns so behütet. Immer reden wir mit ihr, immer fragen wir sie, wie geht's dir?
Ja, aber trotzdem, gestern hat sie gesagt, Gewohnheit ist eine subjektive Notwendigkeit.
Ach, so und ein Schweinkram. Wo könnte sie das denn? Das hat sie bestimmt von ihren anderen Kindern. Ich habe schon ganz,
also
ganz viel...
Also hören Sie mal.
Naja, es tut mir leid, aber was man da so hört, was im Sandkasten...
Wie bitte?
Ja, wenn da... wenn da über die...
Ich beharre.
Ihre Kinder scheinen ja auf dem Spielplatz eine Sprache zu pflegen und sie schreiten nicht ein.
Also jetzt,
und auch zu Hause kommt immer wieder vor, dass sie Sachen sagt.
Frau Dengel, so haben wir nicht gewettet. Das ist ein Vertrauensverhältnis hier.
Der Zyniker ist jemand, der Sachen bewerten kann, die, was hat sie letztens gesagt? Zynismus ist, wenn man schöne Dinge...
Nein,
ich krieg's nicht mehr zusammen.
Die Mutter ist der Genius des Kindes, hat sie vorgestern gesagt.
Ich
sehe das nicht ein. Nicht bei mir. Nicht in der Schneckengruppe, ja? Frau Dengel.
Ja, aber ich sag Ihnen doch, es ist ganz bestimmt nicht in unserem Haushalt, kommt sowas nicht vor. Sie müssen jetzt aber auch glauben. Und Moment mal, im Haushalt vielleicht nicht, aber manchmal geht sie auf ihr Zimmer... Schließt die Tür ab und ist auch ganz aggressiv, wenn man dann ins Zimmer rein möchte. Und dann tönt es aus der Tür heraus eine Art Radiosendung. Ich glaube, ich habe das mal in so einem Jingle gehört. Es heißt Eisenbart und Meisendraht, diese Sendung. Vielleicht hat sie es daher. Die sprechen auch so ganz verschrobenes...
Das kann schon sein, aber Sie müssen halt ein bisschen aufpassen, welche Medien Ihr Kind
Ich kann doch nichts machen, sie sperrt doch die Tür ab, Frau Kaltenrücker.
Gut, dann.
Jetzt, vielleicht sollten wir zusammen in die Recherche treten und mal die Wurzel beim Schopfe packen und diese Sendung mal nachhören, ja, um gemeinsam dagegen vorgehen zu können.
Also, was meinen dann, Sie? Wie, wie heißt das noch?
Eisen, Bart und Meisendraht.
Gut, ja.
Vielleicht hören wir da mal zusammen rein und dann können wir vielleicht pädagogisch...
Magazin für Eigenart steht
richtig,
hier.
Ist richtig, das? Richtig. Ja, ja, bitte starten Sie mal.
Ja, dann
ich habe auch jetzt noch ein bisschen mehr Zeit.
Ja, ja, gut, dann hören wir mal rein.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Rollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Punk und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort, rede, Genosse Mauser. Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du Hengst. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, 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 wollen den Schinder zu Schande reiten.
Links, links, links.
Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanstürme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme? Lasst den britischen Löwen brüllen, Zähne fletschen des Pfingst. Keiner drängt die Zumune zu willen, links, links, links. Keiner zwingt die Kommune zu willen,
links, links,
links. Dort hinter finster schwerem Gebirg liegt das Land der Sonne brach. Quer durch die Not- und Elendsbezirk stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit schälerner Brandung rings. Russland trotzt der Entente links. Links, links, Russland, trotz der Entente.
Links, links,
links,
links.
Seeadler Aug sollte verfehlen, Altes sollte uns blenden. Kräftig der Welt ran an die Kehle mit proletarischen Händen. Kühn ins Gefecht saust, Himmel sei Flaggen beschwingt. Heber schreitet dort rechts aus, links, links, links. Heber schreitet dort rechts aus, links, links,
links.
Schluss damit, also, ich insistiere. Eisenbart, was ist denn los? Sind wir hier im Zirkus oder was?
Herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut K. Eisenbart. An meiner Seite sitzt Frau Dr. Magdalena Meisendraht.
Mit ihren imperialistischen... militaristischen,
das ist doch,
rüstungsfreundlich
ja,
exportierten
naja, heute,
Schlagernummern. Was soll denn das?
Herzlich willkommen. Heute ist das Thema HeldInnen. Also
Held
und wir haben innen. Jetzt ein schönes Musikstück gehört von unserem Studiogast Heiner Schwitzke.
Guten Tag.
Ja, Heiner Schwitzke ist heute da und singt uns ein bisschen was auf von Burschen und die Helden sind. Was schnaufen Sie denn jetzt so?
Ich bin ganz außer mir, Herr Eisenbart. Ich bin ganz außer mir.
Aber warum denn?
Wir wollten über Helden reden.
Ja,
nicht über
es geht doch um
Uniform-Fetischismus.
Jetzt seien Sie doch nicht so. Jetzt nehmen Sie sich erstmal einen Kaffee. Es ist ja schön, schönes Wetter. Nachmittag ist auch. Und es ist der 24. Februar. Schön, dass Sie alle dabei sind. Das Thema ist Helden und...
Heldinnen.
Genau, und wir lernen jetzt gleich einen Held kennen, einen Held kennen von Andreas Lugauer, der hat seinen HeldInnen beschrieben. Und das ist unser erster Beitrag, bitteschön.
Es ist an der Zeit, sich festzulegen. Der lustig schönste Name aller Zeiten und Länder und eines Helden überhaupt ist der des langjährigen Abwehrspielers des FC Schalke 04, Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch hat für einen Verteidiger eine bemerkenswerte Fairplay-Bilanz. Er, das ist Yves Eigenrauch, erhielt in seiner gesamten Bundesliga-Zeit nur 15 gelbe Karten, keine einzige rote Karte und, das muss dazu gesagt werden, Yves Eigenrauch verteilte die 15 gelben Karten sehr geschickt auf seine Profikarriere, denn Yves Eigenrauch war nie gesperrt, wie es einem in der Herrenfußball-Bundesliga nach der 5. gelben Karte in Folge geschieht. Opa meinte zwar, der fairste Spieler der Welt sei der Portugiese Eusebio gewesen, aber Fair hat, neben Fair, einen viel schöneren Namen, Yves Eigenrauch. Der Schiri brauchte kaum einzugreifen, denn das Spiel verlief sehr Yves Eigenrauch. Alles eine Frage der Yves Eigenrauchness. Mein Play heißt Yves Eigenrauch Play. Fairness-Sätze, wie sie schöner kaum sein könnten. Eigenrauch. Yves Eigenrauch. Gut, dass ich nicht Eigenrauch heiße, denn wie die Kinder benahmsten als mit Yves? Das heißt vielmehr schade, denn wenn ich eine Tochter erwartete, ich könnte sie Yves nennen. Yves Eigenrauch. Sag mal, ist das nicht ein kleinst zu viel des Yves Eigenrauch-Lobs? Nein, das ist schon füglich richtig so. Denn wenn einer des Lobes bedarf, weil er so sehr der Selbstbeweihräucherung enträt, ja, qua Namen entraten muss, dann Yves Eigenrauch. Gelobt sei dein Name, Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch.
So, Helden ist das Thema und wir ordnen das jetzt erstmal strikt durch.
Ja, genau.
Und Sie fangen nicht schon wieder an mit Ihrem Hirnknoten.
Ich wollte nur, dass Sie ein bisschen runterkommen.
Ja,
deswegen
okay.
Ich jetzt mal
aber zu diesem gleich. Lied ist mir eine Textzeile aufgefallen, die sehr gut in unsere heutige Zeit passt. So wie ich das verstanden habe, ist das Lied ja zu Ehren der Aufstände der Matrosen.
Ja.
Habe ich aufgepasst, nicht
ja.
wahr? Es geht um Umsturz, nicht wahr? Jetzt ist aber auch mal Schluss mit dem Krieg. Insofern kann ich mich vielleicht doch mal versöhnen mit dem Text. Ich habe vielleicht etwas ungestüm geurteilt.
Ja, stimmt. Ich glaube, Sie haben auch unseren Gast, den Heiner Rainer Schwitzke ein bisschen erschreckt. Vielen Dank erstmal für die Darbietung. Das war doch...
Danke, bitteschön.
Hier diese strammen Burschen, die da... hier.
Also, wir wollen ja uns dem Thema HeldInnen etwas annähern, nicht wahr? Heute in der Sendung die nächsten, knapp 2 Stunden, nicht wahr? Ein paar sind schon weg, ein paar Minuten. Wir wollen uns über HeldInnen unterhalten. Und hier hatten wir jetzt die Matrosen als HeldInnen zum Beispiel. Richtig. Wobei es in diesem Fall ja wahrscheinlich hauptsächlich männliche MatrosInnen waren. Und es gibt, sie wurden auch in einer Zeile Blaujacken genannt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich glaube ja, blaue Jacken.
Und da ziehen wir ja quasi eine rote Linie durch, quer durch die Zeit, mitten ins Frankreich des Jahres 2019, wo ja auch gelbe Westen ein Symbol für heldenhaftige Straßenaufstände sind.
Ja.
Gleichzeitig aber auch ein Symbol für Sicherheit, nicht wahr? Im Straßenverkehr muss in Europa eine gelbe Weste mitgeführt werden. Ja. Das ist Pflicht, das macht man so, das hat man so, nicht wahr? Und trotzdem hat sich dieses Westensymbol dermaßen gewandelt in einer Art, es kulminiert in einer gleichsam, wie soll ich sagen, ein Symbol des Widerstandes. Ist das nicht interessant, dass ein Symbol, das ursprünglich der Verkehrskontrolle zu eigen war, jetzt quasi ein ziviler Ungehorsam quasi zum Ausdruck bringen soll.
Darf ich jetzt?
Ja.
Ja, finde ich interessant.
Okay, ich wollte es nur rausstreichen,
weil ich es so witzig fand. Das ist eine sehr, sehr schöne Parallele, die Sie da herausgekehrt haben aus diesem interessanten
Lied. Und wenn wir jetzt die Matrosen von damals nehmen würden und mit den Gilets Jaunes vermischen würden, nicht wahr? In einem lustigen...
Ich habe das natürlich verstanden mit dem...
Gilets Jaunes?
Ja, aber können Sie es nochmal den anderen Leuten an den Hörern übersetzen?
Gelb-Legion.
Okay.
Wenn wir die vermischen täten, dann, was käme heraus?
Grün.
Grünwesten.
Grünwesten.
Ich schlage vor, wir sollten hier zulande eine Revolution starten, nämlich die Grünwestenbewegung.
Ja.
Das könnten zum Beispiel Jäger sein, die auf der Straße
und die sagen,
für mehr Tontauben demonstrieren.
Genau, jetzt ist
zum
mal
Beispiel.
Schluss mit zu wenig Tontauben.
Richtig, richtig.
Kann man mal machen.
Genau.
Kann man mal
nur vorstellen. Ein kleiner Tipp von mir, um auch mal den sozialen Aspekt dieser Sendung nochmal hervorzukehren.
Ja.
Und jetzt kehren wir weiter in den
Wir
Büchern.
Jetzt, und zwar das Thema ist heute Helden, Heldinnen und wir wollen mit Ihnen auf eine kleine Reise gehen. Wir wollen herausfinden, was
eine
macht
Heldenreise
jemand?
Gar? Ist es eine Heldenreise?
Eine Aventüre vielleicht.
Eine Aventüre.
Genau so ist es. Und wir wollen mit Ihnen herausfinden, was macht jemanden zum Helden, zur Heldin? Was kann man machen, um selber zu einem Helden zu werden? Gibt es so Sachen wie... Zum Beispiel,
Heroismus.
Der Herr Schwitz gemeldet.
Heroismus?
Ja, wenn ich da ein bisschen aus meiner Westentasche so auch mal sprechen darf.
Ja, bitte.
Ich bin in meinen Recherchen auf Heroismus ebenso gestoßen wie auf Heroinen und Heroen.
Ja, Heldinnen, auf Französisch Heroine.
Ja, dieser Zusammenhang beschwitzt mich, eine Conclusio zu ziehen, dass die Matrosen auch in dem Heldenkontext eingebettet zu sehen sind.
Ja, das ist hochinteressant.
Und dieser Zeitbezug in der Relativität zur kopernischen Lehre.
Aber was, ich sag mal, was macht einen denn jetzt zu einem Helden? Können wir das schon mal zumindest anreißen, dieses Thema? Wir werden noch...
Der dritte Akt,
ja.
Herr Eisenbart, der dritte Akt.
Ja.
Der dritte Akt,
der dritte Akt
ist der Wendepunkt.
Da zeigt sich, wer ein Held ist oder wer kein Held
Richtig.
Ist.
Richtig. Ja. Zum Beispiel, wenn
Aristoteles.
Wenn man zum Beispiel sehr schnell... eine Pose auf Papier bringen kann,
ja,
dann kann man sehr schnell zum HeldInnen im Zeichensaal werden.
Ja.
Jetzt nur mal als Beispiel.
Sehr interessant. Dritter Akt.
Richtig.
Dritter Akt. Wir sind allerdings im ersten Akt und wir haben eine, wie so oft und was auch sehr erfreulich ist, Entschuldigung, wir haben ein großes Programm, mannigfaltiges Programm vor uns. Deswegen müssen wir jetzt auch weitermachen mit dem nächsten Text. Arabella Block erklärt uns, wie man zum Helden wird und was man da alles dafür machen muss. Bitte schön, Arabella Block.
Jeder bekommt eine Spielfigur. Du musst deine Farbe anmelden, sonst gibt es keine Helden. Sonst singen sie nicht. Singen wie die Kiebitze. Dazu muss es Saiten geben. Mindestens zwei muss es geben. Hat etwas Saiten im Leben, dann singen sie wieder. Singen die Lieder von richtig und falsch. Der Held liegt im Auge des Betrachters, doch er schert sich nicht darum. Wähl deine Seite und zieh.
Wähle, schwarz oder weiß. Nicht feldgrau oder braun wie das Vieh. Helden stehen nicht an Übergängen, nicht an sanften Hängen. Selten im Morgengrauen und im Abenddämmer nie. Sie stehen high noon, schattenlos, ohne den Schatten eines Zweifels, bloß im Rücken und die festumwallte Burg.
Der Held steht immer am Abgrund, den er sich selbst gegraben hat. Schlag deinen Gegner aus dem Feld.
Den Gegenheld. Helden erkennt man daran, dass sie sterben. Helden sind niemals Erben. Helden leben nicht lang. Helden ist deshalb nicht bang.
Helden glauben nicht an Schicksal. Sie werfen sich ihm in die eisernen Zähne.
Leider verloren. Reden wir nicht darüber. Singen wir Lieder.
Der Held geht niemals im Kreis und das immer wieder.
Singen will ich, o Muse. Von Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Wir haben nichts zu verlieren, die Reihen fest geschlossen. Es klappern die morschen Knochen. Ins Moor, ins Moor. Komm, schöner schwarzer Vogel. Komm, Kibitz, sing mir das Lied. Es ist immer das Lied vom Tod. Das Leben spuckt Helden wieder aus. Das Leben spielt immer Remis. Nur der Held wird zerkaut und durchverdaut. Das Richtige tut man einmal oder nie. Und dann vergeht dem Kiebitz das Pfeifen.
Haben Sie jetzt verstanden, was man machen muss, um ein Held zu sein?
Naja, natürlich. Hey. Eisenbart, ich bin doch eine Heldin. Wissen Sie, wie viele junge Frauen mich schon angeschrieben haben mit dem Begriff Held versehen?
Sie sind grammatikalisch die Heldin von vielen Frauen.
Ich bin ein Rollenmodell.
Oh.
Ich modelliere Rollen und ich sprenge diese. Und ich glaube, eine Heldin, eine richtige Heldin braucht einen Kühlkopf, nicht wahr? Eine Waffe. Da spreche ich von diversen Waffen. Ein Fleischermesser,
ja.
Ein Teeservice,
ja.
Eine weibliche Seite Waffe.
Ja.
Und ein Halfter, in dem steckt ein Revolver. Das alles habe ich dabei heute.
Ja.
Sie sehen, ich bin gut eingekleidet. Ich habe mich vorbereitet auf diese Sendung. Und wenn Sie mir blöd kommen, Herr Eisenbart.
Oh, Backe.
Ich möchte nicht, dass Sie verletzt werden. Ich sag nur so viel.
Helden, was sind Sie? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ich habe herausgefunden, dass es viele Helden auch heute noch gibt. Zum Beispiel das Märchen vom Spinnenmann, der von einer Spinne gebissen wird, die radioaktiv ist und plötzlich ist er ganz stark und hat Spinnensinne, was auch immer Spinnensinne sein mögen. Es gibt auch noch Fledermaus, es gibt den Hulk.
Den Hulk? Der ist grün vor allen Dingen in erster Linie.
Es gibt
Linie. Die grüne Mamba.
Laterne. Es gibt den, wie heißt er, Wolperdinger. Es gibt auch noch den...
Ja, aber wissen Sie, was alle diese Helden gemeinsam haben?
Es, auch noch den...
Herr Eisenbart.
Den Thor gibt es auch noch.
Den Thor?
Es gibt auch noch den... Captain Amerika.
Captain Blaubeer?
Genau. Ganz viele Helden sagen Märchen.
Sie haben wieder mal nur männliche Helden aufgezählt, aber da möchte ich gar nicht dagegen
das
argumentieren.
Das ist meine Recherche.
Ja, wissen Sie, was diese Helden sehr oft gemeinsam haben?
Nein.
Sie sind erst ganz arme Würstchen.
Oh nee.
Sie sind in einer Welt, die nicht nett ist zu ihnen.
Ja.
Und durch einen Zufall werden sie in eine Lage gebracht, in der sie Dinge tun können, von denen andere nicht mal träumen können. Nicht wahr, zum Beispiel dieser Spinnenbiss bei dem Spinnenmann,
ja.
Ist ja ein Erweckungserlebnis,
ja,
für diesen Peter Parkplatz.
Ja.
Und
ich sehe, Sie haben sich auch vorbereitet.
Natürlich, ich bin ja in dem. Ich wollte mich heute. Deswegen spreche ich auch so schnell, damit ich möglichst viel Worte unterbringe in dieser kurzen Zeit, die uns hier bleibt. Sie werden quasi von einem Zustand der Unterprivilegiertheit hinaufgehoben in den Himmel der Kräfte.
Ja. Ja.
Übermenschlich. Da spielt natürlich auch wieder sehr viel Nietzsche mit rein.
Ja.
Und dann können Sie von dieser hohen Position herab über die Menschen richten und zum Beispiel ein Blutbad anrichten, wenn Sie wollen.
Ja, genau. Und dann,
Zerstörung.
Dann geht's los und dann kommt der Hulk und der macht dann
macht dann alles kaputt, ja.
Quatsch auf jeden Fall. Es sind sehr schöne Märchenbücher. Ich habe mir eines davon mal angeguckt und vielleicht werde ich da draus noch etwas vorlesen. Vielleicht. Wenn wir die Freigabe des Verlags bekommen, muss ich noch mal gucken. Genau, aber Sie haben gesagt, es gibt auch weibliche Helden. Ist das so?
Ja, es gibt Kapitän Marvel zum Beispiel. Dann gibt es... Aber zum Beispiel
Kapitänin meinen Sie? Kapitänin Marvel.
Nee, es heißt Kapitän.
Ja.
Ja.
Wollen wir...
Warum heißt es Kapitän?
Wir stellen jetzt einen Text vor... Es ist ja jetzt Nachmittag, Sonntag, Nachmittag. Viele Kinder haben sich um das Radio versammelt. Im Kindergarten zum Beispiel, da wird das Radio angestellt, Sonntagnachmittags um 4. Deswegen, hallo Kinder, jetzt kommt was für euch. Die schöne Kinderstunde von eurem lieben Onkel Eisenbart und der lieben Tante Frau
Meisendraht
und auch von eurem lieben Onkel
Heiner.
Der liebe Onkel Heiner, das ist schön. Herr Schwitzke, Sie haben so eine schöne Radiostimme. Sie müssten eigentlich öfter mal hier vorbeikommen.
Oh, Sie schmeicheln. Sie Charmeur.
Wissen Sie, worum es geht jetzt? Die Kinderstunde?
Nein, aber ich bin durchaus gespannt.
Ja, und zwar, es geht um eine Giraffe und ein Faultier. Die machen jetzt die Kinderstunde für die Kinder.
Toll.
Dass die Kinder auch mal wissen, was ein Held ausmacht.
Da kann man nicht früh genug mit anfangen.
Wilson?
Hä?
Stellst du dir manchmal vor, dass du ein anderes Tier bist?
Hä? Was?
Naja, kein Faultier, sondern ein anderes Tier.
Ich?
Ja.
Eine Giraffe, so wie du.
Ja, zum Beispiel.
Das geht nicht.
Doch, ich stelle mir ganz oft vor, dass ich keine Giraffe bin, sondern zum Beispiel ein Krokodil. Und du kannst alles sein.
Ein Dreifinger-Faultier.
Ja, aber du kannst noch andere Tiere sein. Stell dir mal vor.
Was könnte ich denn sein?
Stell dir vor, du könntest schwimmen.
Bin ich ein Karpfen?
Ach Quatsch, du bist ein Schwertfisch.
Das Megabusso, das ist ja toll.
Denn wir sind
Helden in unserem Tierpark. Und du bist ein Wombat.
Wilson, ich glaube, du spinnst. Denn ich bin eine Löwin.
Du frisst rohes Fleisch.
Na und?
Weißt du, man kann sich viel wünschen, aber ein Tier nur sein.
Wilson, du bist ein Kolibri.
Ich schwirr durch die Luft und ich trink Blüten leer.
Ja, aber Obacht, dann bekommst du Diabetes Typ B.
Was ist das?
Es ist nämlich wichtig auf sich zu achten. Denn wir leben bewusst vegan.
Willst du ein Held sein? Hier sind unsere
Tipps für euch.
Hier sind unsere Tipps.
Denn ich lass andere ausreden.
Und ich höre gut zu.
Das stimmt, du hörst immer gut zu. Und ich gebe sogar zu, wenn ich was verbocke.
Und ich sag immer Grüß Gott.
Das stimmt, du sagst immer Grüß Gott. Willst du
ein Held sein? Lass die Liebe regieren.
Hast du es jetzt verstanden, Wilson?
Was denn?
Du kannst alles sein, jedes Tier, wenn du nur willst.
Kann ich auch ein Faultier sein?
Ja, du kannst auch ein Faultier sein, Wilson.
So, Kinder, ihr könnt jetzt wieder ins Bett gehen. Das war die Viertelstunde für die Kinder. Jetzt lasst bitte wieder Papa und Mama weiterhören, das Programm.
Sind die jetzt im Bett? Die Kinder?
Die sind jetzt, okay. Ich habe sie gerade ins Bett geschickt.
Gut, gut.
Haben sie vielleicht mitbekommen?
Nee, ich wollte nur fragen, weil ist das, weil ich so alt bin oder habe ich es einfach nicht verstanden?
Die Botschaft, also jedes Kinderlied braucht eine Botschaft und die Botschaft war hier, du kannst sein, was du willst. Du kannst auch ein Held sein.
Es ist aber ein... Sind wir jetzt hier bei der FDP gelandet oder was?
Es ist
ja
ist
vollkommen
nun mal,
ein neoliberaler
man muss den
Quatsch, der da wieder erzählt wird.
Lassen.
Das ist aber auch ein Problem mit Heldinnengeschichten, dass die sehr oft auf so einen gewissen Leistungsgedanken abzielen, nicht wahr?
Ja,
du kannst alles sein, was du willst, wenn du nur stark genug bist, wenn du nur ein bisschen Spinnenfäden schießen kannst oder eine Gecko-Zunge hast von mir aus.
Oder den Drachen tötest.
Zum Beispiel.
Der Siegfried, der
aber
der
du musst
Held
halt
ist,
hart dafür arbeiten.
Genau. Siegfried zum Beispiel, der den Drachen tötet.
Ja.
Und dann ist er stark, weil dann ist er, na?
Er badet im Blut, nicht wahr? Das
genau.
Ist auch was sehr martialisches.
Das ist aber
eigentlich.
Auch metaphorisch.
Ja.
Weil vorher ist er quasi unschuldig und dann durch dieses Bad im Blut, dadurch wird er zum Mann, dadurch wird er unverwundbar, dadurch haben alle Gegner von ihm plötzlich Respekt vor ihm, aber es gibt eine kleine Krux, das Lindenblatt.
Richtig, es bleibt kleben.
Es bleibt auf der Schulter kleben oder ein bisschen weiter rechts,
so dass
wo man sich schlecht kratzen kann. Wahrscheinlich wollte er sich dort kratzen, hat gemerkt, er kommt so mit dem Er kommt einfach nicht hin. So,
ja,
sehen Sie?
Ja, sie verrenken sich. Oh, das sieht übel aus. Oh, Herr Eisenbart, Sie sollten auf Ihre Knochen.
Jedenfalls, so war das.
Okay, und dann, was passierte dann?
Dann wird er dort leider getroffen von einem tödlichen Stich. Von der Riesenbiene.
Von der Riesenbiene.
Genau.
Die wir jetzt ja ganz toll schützen in Bayern.
Ja, die war aber auch 38 Jahre lang ausgestorben. Und kaum unterschreiben wir da, ist die Riesenbiene wieder da. Sie wurde gefunden in Südamerika, im Dschungel wurde die Riesenbiene gefunden.
Sie hat sich unter einem Stein versteckt
gehalten. Ja, und sie hat darauf gewartet, dass wir die Petition durchbekommen. Endlich ist sie wieder da. Wir freuen uns, dass sie wieder da ist. Ein bisschen wie Sie, Herr Schwitzke, denn Sie waren ja auch
lange unter einem Stein.
Ja, wo waren Sie denn?
Zu welchem Zeitpunkt?
Naja, Sie galten lange Zeit als verschollen.
Ja, da habe ich mich mit der Leitmotivik beschäftigt. Zu der Zeit da war ich praktisch nur im Archiv.
Ach so, ach.
Da konnte ich nicht raus.
Ja, aber das geht doch nicht. Sie müssen eine Notiz hinterlassen. So, Schatz, ich bin im Archiv, wenn du mich suchst. Wir haben gedacht, dass Sie verschollen sind. Ja, wie die Riesenbiene.
Das heißt, hat auch eine versteckte Tür, das Archiv. Und da will ich gar nicht raus.
Ach so. Ja, auf jeden Fall schön, dass Sie wieder da sind. Sie haben das bestimmt mitbekommen mit der Petition. Da haben Sie wahrscheinlich nicht teilgenommen. Konnten Sie nicht?
Doch.
Sie haben teilgenommen, online.
Ich habe auch mit Kritzel habe ich da mitgemacht.
Schön. Kritzel?
Kritzeleien.
Ach so, Kritzeleien.
Und, okay. Ja, das finde ich gut, dass Sie, obwohl Sie verschollen waren, an der Demokratie
da bin ich noch kurz teilgenommen raus.
Haben. Da sind Sie, ja.
Relativ uninteressant. Können wir vielleicht den nächsten Text hören?
Wissen Sie was, Herr Schwitzke?
Nein.
Wissen Sie, was Sie für mich sind?
Wer?
Sie.
Ich?
Sind ein Held für mich.
Aber wieso das denn nun?
Weil der Herr Schwitzke die Bienen so wertschätzt.
Das tun über 1 Million Bayern auch. Sind die alle Helden?
Das sind alles Helden für mich.
Okay, alles klar.
Ganz und Heldinnen auch.
Auch Heldinnen?
Auch Heldinnen.
Sehr schön, wir müssen einen Text hören, Herr Eisenbart. Die Zeit, sie rennt, sie bleibt nicht stehen.
Ja, gut. Dann hören wir jetzt einen Text von Angelika Jodel, Dr. Angelika Jodel. Sie hat einen großartigen Text geschickt über einen echten Helden, einen chinesischen Bauern und Fremdenführer. Und wir hören diesen Text jetzt an. Es ist ein Text, der erschienen ist, schon in einem Roman. Und da reden wir gleich nochmal drüber. Hier bitteschön der Text von Angelika Jodel. Und der Text heißt Yuan Yang. Und das heißt Mandarinente. Habe ich extra auswendig gelernt im Studium. Ich habe ja Mandarin studiert, das wissen ja. Ich habe fast alles studiert. Bitteschön.
Durch den Frost im Winter war der Boden gut vorbereitet. Als Lai Fang Lei ihn mit der Harke bearbeitete, fiel die Erde in schwarzen Brocken auseinander. Regenwürmer wanden sich auf den Klumpen. Seine Familie besaß noch mehr Ackerland am Dorfrand. Heute hatte er nur die 3 Mu hinter seinem Haus pflügen können. Aber Bohnen und Mais kamen sowieso erst in 2 Wochen dran. Er legte die Hacke beiseite, holte das große Sieb und lehnte es an den Pflaumenbaum am südlichen Ende des Ackers. Dann lud er die Schubkarre voll mit Erde, fuhr sie dicht an das Sieb und begann den speckigen Klumpen gegen das Sieb zu werfen. Es war harte Arbeit. Lai spürte, wie ihm Schweißtropfen in die Augen rannen und legte den Kopf in den Nacken. Oberhalb seines Hauses schwang sich die große Mauer durch die Berge zwischen dem Mädchenturm und dem Peking-Blickturm, genau über dem Himmels. Zwischen dem Mädchenturm und dem Peking-Blickturm, genau über der Himmelsbrücke, stand reglos eine weiße Wolke. Hier war er geboren und aufgewachsen. Er kannte die Mauer so gut wie sein Haus, die restaurierten Teile ebenso wie die wilde Mauer. Vor 4 Jahren hatte er mitgeholfen, das Stück zwischen Xinjiang-Ling und Sima Tai auszubauen. Sie sammelten die alten Steine, rührten Mörtel an und flickten die Stellen, wo Wind und eingewachsene Bäume die Mauer geschliffen und gesprengt hatten. An einer Stelle hat er einen Stein mit einem alten Schriftzeichen gesetzt. Es war ein besonderer Moment gewesen, obwohl weder er noch seine Kollegen das Zeichen lesen konnten. Es mochte 2000 Jahre alt sein, wer wusste das schon? Jedes Mal, wenn er Gäste auf diesen Mauerabschnitt führte, machte er kurz Halt, um seinen Stein mit dem Zeichen zu grüßen. Letzten Monat hatte er zwei japanische Touristen über die Himmelsleiter geleitet. Die Japaner waren trainiert. Sie schafften das schwierige Stück, ohne dass er sich sorgen musste um sie. Harte Burschen waren das. Nachts lagen die Temperaturen oben bei 0 Grad. Aber sie rollten ihre Schlafsäcke in einem der Türme aus, tranken heißen Tee und legten sich zum Schlafen auf den Boden, als ob sie das alle Tage täten. Am nächsten Morgen setzte sich ein Baumfalke ganz nah vor sie auf einem Giebel am Turm. Die Japaner waren begeistert und fotografierten den Vogel von allen Seiten. Sie malten mit einem Stock Schriftzeichen in die Erde. Lai verstand, dass sie in ihrer Heimat Vogelkundler waren. Wieder belud er die Schubkarre und warf die schweren Brocken gegen das Sieb. Auf der anderen Seite hatte sich schon ein schöner Hügel feinkrümeliger Erde gebildet. Noch eine Stunde, dann konnte er sie ausbringen und Furchen für die Samen ziehen. Um diese Uhrzeit war seine Frau noch im Innenhof beschäftigt, reinigte den Backofen und bereitete die Mittagsmahlzeit zu. Demnächst käme sie heraus, um ihm beim Einbringen der Zwiebelsaat zu helfen. Dann würden sie sich in den Hof setzen und Reis mit Gemüse essen. Das war die gewohnte Reihenfolge. An jedem anderen Tag hätte Lai sich darauf gefreut. Aber heute wäre es ihm lieber gewesen, die Frau bliebe im Haus. Bestimmt würde sie ihn nach dem Moped fragen, das seit gestern Abend nicht mehr im Schuppen stand. Die Rede würde weiter auf den Abend kommen, auf ihren Bruder, auf das Mahjong-Spiel. Und bei jeder ihrer Fragen könnte er nichts anderes tun, als den Kopf hängen zu lassen. Er ergriff die Schaufel und begann in großen Schwüngen die Erde auf dem Acker zu verteilen. Die abgetrockneten, helleren Krümel legten sich als feine Schicht über den dunkleren Grund. Der Schweiß rann ihm in die Augen. Er legte den Kopf in den Nacken und fuhr sich mit dem Unterarm über die Stirn. Vom Hof her hörte er ein leichtes Klappern. Die Frau kam heraus. Schweigend nahm sie den Rechen und begann vom Nordende des Ackers her Furchen zu ziehen. Sie arbeitete in raschem Rhythmus. Lai beschleunigte seine Würfe. An der Westseite grenzte sein Acker an den des Nachbarn. Immer noch wucherte da das Unkraut. Zwischen den Grasbüscheln tauchte die schwarze Katze des Nachbarn auf. Lai mochte beide nicht, die Katze und den Nachbarn. Leise wie ein Dieb schlich sie herbei, hielt an mit erhobener Pfote, dann betrat sie sein Feld und begann in der frisch ausgebrachten Erde zu scharren. Lai klatschte in die Hände, um sie zu vertreiben. Er wusste, was sie vorhatte. Später, wenn erst die Zwiebelsamen gesetzt waren, käme sie noch einmal und würde alle ausgraben. Ausgiebig scharrte die Katze weiter. Lai bellte wie ein Hund. Sie hielt kurz inne. Dann scharrte sie noch emsiger. »Gai si de mao«, schrie Lai. »Geh zum Teufel, Katze!« Er sah sich nach einem Stein um, den er nach ihr werfen könnte. In dem Moment erschien der Nachbar auf seinem Grund. Offenbar hatte er gerade zum Mittag gegessen. Er hielt ein Teeglas in der einen Hand, in der anderen ein Stück Zuckerrohr, an dem er nagte. »Nimm deine Katze mit«, rief Lai ihm zu. »Sie macht mir die Arbeit hier kaputt.« Der Nachbar ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Gestern war Versammlung im Dorf«, erklärte er. Er schnaufte wichtig. »Parteikader Liu war hier, aus Beijing. Er ist mit dem Auto gekommen.« Die Katze saß gesittet mitten auf dem Acker. Lai beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Er war entschlossen, sie zu verjagen, sobald sie wieder anfing zu scharren. »Es ist so«, sagte der Nachbar, »dass Parteikader Liu dann noch in meinem Haus etwas gegessen hat. Wir sind so miteinander.« Teeglas in der einen Hand, Zuckerrohr in der anderen, spreizte er seine beiden Zeigefinger ab um sie aneinander zu klopfen. Schnaps haben wir auch zusammen getrunken, der Herr Liu und ich. Vergnügt lutschte er weiter an seinem Zuckerrohr. Ohne zu antworten, warf Lai weiter Erde auf den Boden. Ich habe über viele Dinge gesprochen mit dem Parteikader Liu. Er hört auf mich, weißt du? Die Katze erhob sich und machte einen Buckel. Lai bückte sich, hob den Stein vor seinem Fuß auf und zielte. »Hey, lass meine Katze in Ruhe, Lau Lai«, schrie der Nachbar. Lai pfefferte den Stein direkt neben sie. Zielen konnte er. Etliche Wildkaninchen hatte er schon auf diese Weise getötet. Entsetzt floh die Katze zurück zu ihren Grasbüscheln. Leise schimpfend trat auch der Nachbar den Rückzug an. Die Arbeit war beendet. Schweigend ging Lai neben seiner Frau in den Hof und setzte sich auf den Boden. Auf dem niedrigen Holztisch vor ihm dampfte in einer Blechschüssel der Reis. Er ergriff seine Stäbchen. Hastig schaufelte er sich Reis in den Mund. Die Frau stellte 3 Teller auf das Tischchen. Gestocktes Ei mit Zwiebeln und Spinat mit Erdnüssen und Trockenchili. 2 Teller frisch gekochter Speisen und einer mit rohem Lauch und Paprika. Normalerweise gab es zum mittäglichen Reis nur die Reste vom Abendessen zuvor. Voll schlechtem Gewissen rupfte er sich ein Stück aus dem flaumigen Eierstich und schlang es hinunter. Laopo, ehrwürdiges Weib, sagte er. Ich muss dir etwas sagen. Die Frau aß schweigend ihren Reis. Gestern Abend habe ich mit deinem Bruder Mahjong gespielt. Wir haben Reisschnaps getrunken. Hatte sie verstanden, was als nächstes käme? Das Moped, sagte Lai mühsam. Er spürte, dass sein Gesicht dunkler wurde. Das Moped ist leider kaputt gegangen. Es hängt in einem Baum auf der Straße zu unserem Haus. Seine Frau stand auf und ging ins Haus. Ängstlich sah er ihr hinterher. Es gab Frauen in der Nachbarschaft, das wusste er. Die waren wie Tiger, verprügelten ihre Männer bei geringeren Anlässen mit dem Besen. Den Nachbarn, der sich mit dem Parteikader so wichtig machte, hatte er schon ein paar Mal laut schreien hören. Sie kam zurück. In der Hand hielt sie die Teekanne und 2 Gläser. Sie stellte sie auf den Tisch und goss heißen Tee ein. Mann, sagte sie, ich möchte dir einen Rat geben. Er wagte nicht, sie anzuschauen, starrte auf das Geschirr. Du sollst nicht mit dem Moped fahren, wenn du Reisschnaps getrunken hast. Jetzt konnte er sein Gesicht wieder zeigen. Er glaubte fast nicht, was er da hörte. Kein Schimpfen, kein Geschrei. Ich hole das Moped heute Nachmittag, versprach er. Oh, wie dankbar. Oh, wie war er dankbar für diese Frau. Er hatte die Beste bekommen. Eine Fleißige war sie, einen Sohn hatte sie ihm geboren. Und sanft war sie auch noch. Einen goldenen Ziegel hielt er in den Händen mit dieser Frau. Lai Fang Lei, Bauer an der großen Mauer, schlürfte seinen Tee voller Genuss. Gleich am Nachmittag würde er das Motorrad holen und zusehen, ob er es flicken konnte. In Ruhe aß er nun Reis, Ei, Spinat. Er trank heißen Tee und genoss den Anblick seines Hofs. Was hätte wohl die Frau des Nachbarn mit ihrem Mann gemacht? Hinter dem Anwesen rauschten die Bambusblätter, Aus dem Koben grunzte das Schwein. Alles war, wie es sein sollte.
Das war eine Geschichte von Angelika Jodl. Ist erschienen in ihrem Roman Alicia jagt die Mandarinente. Und es geht um einen echten Helden, den Held der Arbeit, den Bauern, der den ganzen Tag auf dem Feld steht und anbaut. Ein echter Held. Tolle Geschichte. Heißt,
über Sie haben
einen
offenbar
Helden.
Die ganze Struktur dieses Epos nicht durchdrungen.
Wie, warum?
Ganz offenbar ist nicht der Mann der Held, wie Sie es darstellen, sondern die Frau, weil sie diesen Mann nicht zusammenfaltet, nachdem er ihr das Moped gegen die Wand faltet.
Ist der Held der Arbeit?
Ja, der Held der Arbeit. Der Held der Arbeit. Hinter jedem großen Held steckt immer eine größere Heldin. Diese Sendung heißt ja auch Heldinnen und nicht Helden. Das haben Sie wieder mal überhaupt nicht verstanden. Und dieser Text ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie der Rezipient hier, ein weißer, alter Mann und sehr alt und sehr weiß auch, wieder mal versucht umzudeuten, dass es ein patriarchale Struktur hier stattfindet.
Das finde ich jetzt ungerecht.
Aber es handelt sich um die Frau, die natürlich die schillernde Heldin dieser Geschichte ist. Wir müssen trotzdem, es wurde ja Musik und Witze gewünscht.
Ja, haben Sie einen Witz dabei?
Ich habe keinen Witz dabei, aber wir werden wieder, wie es inzwischen muntere Tradition ist, den Song um ganz, wem die Stunde schlägt. Und wir haben wieder einen Gratulanten.
Ja.
Ein alter weißer Mann ist von uns gegangen.
Oha.
Es ist Gus Backus. Nein, es ist, er hatte sich aufs Schnippeln von Kleidung und Schnippeln von Meinungen spezialisiert.
Ja.
Und wir möchten ihn gerne hier noch ein letztes Mal Tribut zollen. Ja. Auch für viele Menschen ein Held.
Happy Birthday, Gus Backus.
Für manche auch kein Held. Jeder wie nach seinem Verzong.
Ja.
Er hat.
Aber wer denn?
Naja, es ist der one and the only, the Karl.
The Karl,
the Lagerfeld.
Ach so, ja. Ja. Ja, genau.
Now we're talking, baby.
Yes. Sie haben ja auch ein Instrument hingetan.
Ja.
Und unser Studiogast, der hat ja auch ein Instrument dabei. Er zupft schon ganz nervös an den Saiten herum. Das ist.
Es ist ein bisschen zu früh. Lieber Herr Heiner, ja, aber wir kriegen das hin.
Wir können ja vorher noch Fakten über Yves Eigenrauch hören. Andreas Lugauer hat ein paar interessante Fakten zusammengetragen und dann hören wir uns wieder zum Song um ganz. Bitteschön.
Yves Eigenrauch Fakten Nummer 1. Yves Eigenrauch hat in einem Spiel den damaligen brasilianischen Weltfußballer Ronaldo komplett abgemeldet. Ronaldo musste sich danach beim Verband einen neuen Spielerpass ausstellen lassen, einen neuen Spielervertrag mit seinem Verein abschließen, zum Einwohnermeldeamt gehen, Gas, Wasser, Telefon, Internet und Mülltonne wieder anmelden, Qualitätszeitung, Käseblatt und Zeitschriften wieder abonnieren, Versicherungspolicen neu abschließen, allerhand auf der Sparkasse erledigen etc. Bei vielem wurden ihm aber bessere Konditionen eingeräumt, sodass Ronaldo am Ende zwar einiges Nerviges zu erledigen hatte, finanziell aber besser dastand. Danke, Yves Eigenrauch.
So, einen
schön. Bitte? Bitteschön.
Dankeschön. Hier, noch ein Fakt haben wir für Sie vorbereitet.
Aber wir wollten.
Ja, wir haben noch nicht ganz, Frau Meisendraht. Wir machen jetzt erst noch hier die Stunde voll natürlich. Mit Fakten über Yves Eigenrauch. Bitte sehr.
Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 2. Yves Eigenrauch kam vor seinem ersten Profi-Einsatz nur deswegen in den Kader, weil Mitspieler vor einem Auswärtsspiel in der Mittagspause Backgammon gespielt hatten und dafür aus dem Kader geschmissen worden waren. Wollte Yves Eigenrauch überhaupt Profi werden? Yves Eigenrauch? Nö. Yves Eigenrauch war einer, der es schaffte, obwohl er gar nicht wollte.
einen Fakt haben wir noch vor der Vollstellung der ersten Stunde von Eisenbad
und einfach Kreuzefix.
Yves Eigenrauch Fakten Nummer 3. Und einmal hätte Yves Eigenrauch beinahe eine Musikerkarriere begonnen. Der schwedische Gitarrengöttervater Yngwie Malmsteen nämlich kam auf ihn zu und meinte: "Hey, you have a pretty cool name, Yves Eigenrauch. How about making some music together? We could be a duo called IYY, or wait, better, Yngwie Malmsteen and the Ownsmoke Yves." Yves Eigenrauch überlegte nicht lange und sagte, obschon er außer der Blutbratsche in Fairmoll kein Instrument konnte: "Yeah, Yngwie, why not?" Weil irgendwie würde er sich schon einbringen können im Studio, und an Kultur war er eh interessiert. Yves Eigenrauch überlegte nicht lange und sagte, obschon er außer der Blutbratsche in Fairmoll kein Instrument konnte: "Yeah, Yngwie, why not?" Weil irgendwie würde er sich schon einbringen können im Studio, und an Kultur war er eh interessiert. Im Mannschaftsbus war Yves Eigenrauch es gewesen, der stets hinter einem Buch gesessen und so zum Beispiel Dürrenmatt zu einer sehr obskuren Lektüreumgebung verholfen hatte. Als Yngwies Management schließlich auf Yves Eigenrauchs Festnetzanschluss anrief, um ihm den Studiotermin durchzugeben, da war es mit Yves möglicher Musikerkarriere auch schon wieder vorbei. Yves Eigenrauch hatte nämlich, obwohl spiel- und trainingsfrei, an dem Termin schon was anderes vor. Wie schon beim 10-jährigen Jubiläum des UEFA-Cup-Gewinns der Schalker. Da war Yves Eigenrauch nämlich zelten gewesen. Man hatte ihm erst 4 oder 5 Wochen vorher Bescheid gesagt. Und da muss man Yves Eigenrauch erlauben, dass er eventuell auch etwas anderes geplant haben könnte. Es war toll gewesen dort, unterhalb der Müritz am Leppinsee. Dort war er mit dem Schlauchboot gefahren und das Wetter war nett gewesen, wie Yves Eigenrauch der Wochenzeitung Die Zeit verriet.
Oh, ich hatte...
Was lachen Sie denn jetzt?
Ach, Sie legen es wirklich darauf an, hier die Stunde voll zu machen. Ich war mit Ihren interessanten...
Und wir haben es geschafft.
Déjà-vu-Evozierungen hier. Ich hatte das Gefühl, ich hätte da teilweise Sachen schon mal gehört gehabt.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn, dann ist da vielleicht im Schnitt irgendwas durcheinander gegangen. Aber finde ich jetzt wieder unmöglich, dass Sie das auf mich jetzt beziehen.
Es ist jetzt schon nach Ganz, ja?
Ja.
Der Song heißt immer noch der Song um Ganz.
Ja.
Wem die Stunde schlägt.
Ja, wem die Stunde. Sie haben sich ein Lied Internet
gezogen, eine genau. Hymne.
Tonart
ist D-Moll heute.
Dankeschön.
Eine gute Tonart.
Herr Schwitzke, können Sie auch D-Moll?
Ja, klar. Das ist D-Moll. Da.
Gut, zeigen Sie mir mal kurz. Ja, so.
Es soll ja die Katze auch von vorkommen.
Ja.
Herr Lagerfeld hat seiner Katze
alles gegeben. So wie bei diesen Disney-Filmen.
Und dieses Lied ist aus der Sicht der Katze geschrieben.
Ach toll.
Und sie singt. So, also lassen Sie uns einstimmen.
Cool. Ja.
So, wie hieß die Katze nochmal? Wissen Sie das
zufällig? Choupette.
Okay, bitte beginnen Sie mit irgendwelchen Akkorden. Ich steige dann ein.
Herr Schwitzke, bitte.
Ich laufe in der Wohnung umher. Es riecht nach Stoff und Purpur, yeah. Keiner macht mir Dosen auf, keiner kauft mir Haute Couture. Keiner macht mir Essen drauf, ich warte immer mehr. Da kommt ein schwarzer Mann mit ner Jogginghose an. Er sagt, er sei vom Finanzamt. Das Leben kann so traurig sein, wenn du eine reiche Katze bist. Das Leben ist so einsam an der Spitze der Nahrungskette. Es gab mal ein Stofftier von mir, ich glaub, es war von Steif. Es gab mal einen Film mit mir, mein Vater sagte: Karl, wo bist du? Ich vermisse dich. Es ist so traurig hier oben. Ich hab schon einen Maserati gekauft, einfach nur weil ich so verloren bin. Ja, jetzt spricht die Katze.
Das war die Katze, oder?
Das war die Katze.
Habe ich das richtig verstanden? Die Katze, die kommt mit diesem Reichtum nicht
zurecht? Nein, sie bezeichnet sich auch gerne als die letzte Bohem. Mieze?
Ja, mich erinnert das Ganze an einen Disney-Film, wo die Katzen alles erben und sich dann aufführen wie die letzten wie die letzten Katzen der Bohem.
Nachdem Herr Lagerfeld nun nicht mehr ist,
ja,
ist die Katze ziemlich allein und überfordert mit dem ganzen Geld, denn Katzen können ja gar kein Geld ausgeben.
Ja, das stimmt.
Wüssten Sie, dass Herr Lagerfeld sich Zeit seines Lebens auch engagiert hat zum Thema Verkehrssicherheit?
Wirklich?
Er hat im Jahre 2008 eine Kampagne, hat sein Gesicht hergegeben für eine Kampagne,
ja,
des französischen Verkehrsministeriums.
An wen hat er das?
Er hat sich ablichten lassen.
Ach so.
Mit einer gelben Weste.
Nein.
Doch.
Nein.
Und es stand in güldenen Lettern auf diesem Plakat, auf Deutsch übersetzt, sage ich das gleich, um diesen Umweg mir zu ersparen.
Ja.
Sie ist gelb,
ja,
sie ist hässlich,
ja,
sie passt zu nichts, aber sie kann Leben retten. Und das war die erfolgreichste...
Und da ging es um Pikachu oder was? Gelb und...
Es ging um Verkehrssicherheit.
Ach so, jetzt.
Und der Fakt, dass Herr Lagerfeld sich ablichten lassen hat mit so einer gelben Weste,
ja,
hat im Nachklang 10 Jahre später,
ja,
dazu geführt, dass sich Leute unter diesem Accessoire,
ja, jetzt verstehe ich,
auf den Straßen von Frankreich
natürlich
versammeln
und für bessere,
Autos anzünden.
Ja, für bessere Mode.
Für bessere Mode. Weil
dass sie sagen, es ist jetzt genug. Immer laufen wir da mit diesen Jeanshosen drum und es wird jetzt doch mal Zeit, dass man endlich mal Schluss macht mit dem...
Richtig,
ja,
richtig. Sie forderten vor allen Dingen und in erster Linie auf der Straße, dass sich das Verkehrsministerium bitte ein ordentliches Design für,
ja,
die Warnwesten,
ja,
zurechtschneiden soll.
Und ich unterstütze das auch.
Eigentlich ist es gut, weil es sind schon sehr hässliche Kleidungsstücke,
ja,
muss man schon sagen. Da und kann man durchaus mit ein bisschen Applikationen, zum Beispiel Blumenapplikationen,
ja,
draufsticken. So, wie sieht
und
es
wir
denn?
Wir protestieren hier bei Radio Z,
dass
die Moderatoren, dass sie alle endlich mal über ihren Schatten springen
können
und mal
sich
schöner anziehen.
Besser anziehen.
Hier,
ja.
Wir haben
können wir nochmal über Helden reden?
Ja, bitte.
Wir hatten es ja vorhin schon, ein Modell des Helden ist ja die Heldenreise,
ja,
nicht wahr?
Genau.
Und vielleicht können wir beide. Oder,
ja,
wir drei vielleicht, eine kleine Heldenreise mal selber durchspielen.
Ach toll.
Das fängt meistens so an, dass ein Nichts, ein Würmchen von Mensch,
ja,
ja, auf dem Felde steht und die Welt ist in bester Ordnung erstmal.
Ja.
Nicht wahr? Also hier zum Beispiel Nürnberg.
Auf dem Feld.
In Nürnberg.
Haben Sie hier schon mal ein Feld gesehen?
Im Annapark zum Beispiel.
Annapark, ja.
Wenn man da steht und erstmal ist die Welt im Gleichgewicht und dann kommt ein Unglück.
Ja.
Hilfe! Der Vulkan bricht,
ja,
aus.
Genau, im Annapark. Beispiel,
im Annapark. Und dann muss dieser, unser Held, wir brauchen einen Namen.
Hartmut.
Moment mal, das ist doch Ihr Name.
Ja, das ist jetzt ja bloß ein Name, der mir jetzt spontan eingefallen ist.
Na, sei es drum.
Der Held Hartmut, heißt Hartmut.
Wird durchgerüttelt, ja. Die Welt gerät ins Wanken, genau. Alles bricht auf, ja, die Kreise der Höllen öffnen sich. Und dann ist er unverschuldet er und, in einer Lage, in der er quasi handeln muss.
Ja, und das macht er auch.
Das macht er?
Er ist ja ein Held.
Er ist ein Held. Was macht er? Er rennt nach Hause.
Ja.
Und sieht, es ist nicht mehr da, das Zuhause.
Ach du Schreck.
Und jetzt ist aber zappenduster und er rennt in die Waldhütte im Annapark,
ja.
Wo ein bärtiger, alter, weißer Mann sitzt und ihm erklärt, was erklärt er ihm?
Hallo, mein Name ist Magdalena zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und du musst jetzt nicht wegrennen, nur weil deine Wohnung weg ist. Und dann fällt ihm noch ein, vielleicht habe ich den Herd angelassen, aber ist jetzt auch egal, weil der Vulkan hat sich des Herdes bemächtigt und Magdalena, der bärtige alte Mann, sagt dann, renn nicht weg, sondern stell dich deinem Schicksal.
Ja.
Du musst die beste Radiosendung der Welt machen.
Richtig. Und es gibt immer ein Elixier.
Oh.
Ja, zum Beispiel einen Schlagring, nehmen wir das mal, der muss in den Vulkan hinein.
Ja.
So, zum Beispiel. Es muss ja eine Aufgabe geben, eine Handlungsanweisung.
Ja.
Der Held sträubt sich und sagt, ich schaff das nicht, oh mein Gott.
Nein, das stimmt nicht. Der sagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe schließlich Ringewerfen studiert. Sie müssen mir jetzt gar nicht so daherkommen. So.
Okay.
Und dann macht er das.
Dann macht er sich auf den Weg.
Ja.
Und trotz allen Gefahren.
Ja, warum muss er den Ring da reinwerfen in den Vulkan? Das habe ich noch nicht verstanden. Aber
der Ring gehört dem Mafia-Boss von Nürnberg.
Natürlich.
Und befriedigt werden kann dieser Mafia-Boss, indem er ihn diesen Ring quer ins Fressbrett hineinschiebt.
Und dann macht er das auch.
Dann macht er das.
Ich verstehe die ganze Geschichte nicht so richtig, aber ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Es ist die Heldenreise und wir sind da unterwegs und erleben allerlei Gefahren und sexuelle Abenteuer und am Schluss ist alles gut und dann kommt der Abspann.
Und dann ist die Welt, worauf ich hinaus will, wieder im Gleichgewicht.
Ja.
Also die Welt beginnt im Gleichgewicht, schwingt in ein absolutes Ungleichgewicht über. Oh mein Gott, ich sehe gerade hinter uns steigt Rauch auf.
Ach du lieber
im Fenster. Herr Eisenbart, warum raucht es da draußen?
Schreck. Naja, wir kümmern uns mal kurz um diesen Vulkan.
Bitte starten Sie den Text. Wir müssen hier mal.
Nikolai Hagedorn aus Frankfurt hat uns einen Text geschickt und mein Gott, jetzt holen Sie mal einen Eimer Wasser oder. So, Nikolai Hagedorn, bitteschön.
Häufig hört man, wirkliche Helden seien Leute, die unbemerkt Großes leisten. Held des Alltags kann demnach im Grunde jeder werden, der sich irgendwie nützlich macht. Besonders stille bzw. wahre Helden sind beliebt und wer nach ihnen Ausschau hält, findet sich bald in einer Stadt wieder, von der man nur hoffen kann, sie hätte keinen solchen, deren Mannheimer Morgen aber meldet, es reichen oft kleine Gesten, die Menschen zu Helden des Alltags und damit zu Kavalieren der Straße machen. Kavaliere der Straße? Jep, sagen die Mannheimer. Man habe bereits über 60.000 als solche ausgezeichnet. Sogar zwei Frauen, Eden und Lisa, die einmal ein entlaufenes Pferd eingefangen hätten. Es gibt auch eine Fit-for-Fun-Heldin des Alltags, 70 Kilo abgenommen. Wuppertal hat einen Alltagsheld in Fußballschuhen. Die Schreibwarenfirma oder nicht oder doch vertreibt einen Schreibtischorganizer A4. Alltagsheld und Galileo TV kürte kürzlich den Gummihandschuh zum Alltagshelden, weil er so widerstandsfähig sei. Saubere Hände, griffige Finger, sterile Operationen. Das alles geht am besten mit Gummihandschuhen. Alles in allem, die Auflistung zeigt's, sind Alltagshelden eigentlich Idioten. Wo und wann immer es hoch hergeht, kommen sie angepaced und sorgen für Ruhe und Ordnung auf dem Schreibtisch, ziehen Verkehrsleichen aus den Straßengräben und nehmen dabei Dutzende Kilo ab. Mannheim hat derweil offenbar eine Armee von 60.000 Vorbildern aufgestellt, die die Schurken des Alltags durch eine einzige Superkraft, schlechtes Gewissen machen, besiegen sollen. Ich hingegen bestelle hier noch ein Bier, bevor ich um 4 Uhr morgens lärmend durch die Anwohnerschaft Bösewichtern, lächelnd die angefahrene Omi auf dem Zebrastreifen liegen lassen werde, um endlich und schnurstracks zur Arbeit, nämlich ins Uniklinikum zu fahren, wo ich ohne Gummihandschuhe die anstehende Transplantation, war es Niere, durchführe. Prost am Tisch.
Ach Gott, ey, das ja.
Das war mal wirklich ein Abenteuer.
Das war ein richtiges Abenteuer, also, was wir gerade erlebt haben. Ich bin selber noch ganz aus der Puste.
Wir haben es gerade noch mal hinbekommen, nicht wahr? Also es war ja gar nicht so einfach, jetzt dieses Problem mit dem Rauch zu lösen. Also wir mussten ja,
wir mussten
in eine Waldhütte erst einmal und uns den Schlagring abholen. Mhm. Da haben Sie noch so rumgewitzelt. Das ist ja wie unsere Moderation. Ja,
das stimmt. Ja, und ist mir gleich aufgefallen, dass sich das ein bisschen ähnelt und ein bisschen auch ausgedacht klingt. Aber
es war wirklich.
Es war
den Ring haben Sie dann noch so lustig rumbaumen lassen an ihrem und dann haben sie noch so gewitzelt und dann, nachdem wir über diesen
Bergpass,
richtig,
wo wir gegen die Trolle kämpfen mussten, und dann Herr Schwitzke, das fand ich besonders lustig, als sie diesen Zwerg herbeigerufen haben, als sie so gesagt haben, hier, du kannst du uns helfen? Und dann kam der Zwerg auch und dann waren die Trolle aber schon besiegt. Das war wirklich lustig.
Und dieses knifflige Rätsel, was die Sphinx uns vor den Mauern von Theben gestellt hat, das war auch drollig, oder?
Da wären wir fast gestorben, aber ich wollte noch fragen, kannten Sie den Zwerg?
Den Zwerg, den kenne ich aus der U-Bahn. Der fährt jeden Morgen mit mir ins Sanatorium.
Dann war es natürlich auch kein Problem. Der ist sofort zur Hilfe geeilt.
Er kam auch mit der U-Bahn, muss man sagen. Ja. Die war inzwischen sehr gut ausgebaut, bis nach Theben.
Aber leider hat er dann das Rätsel der Sphinx nicht gelöst und wurde dann vor unseren Augen lebendig verbrannt. Gut, dass es uns nicht getroffen hat. Wir hatten dann die richtige Lösung. Frau Meisendraht, Sie hatten die ganze Zeit die richtige Lösung für das Rätsel. Das Lösungswort war Leberwurst und Sie wussten es die ganze Zeit, aber Sie haben, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich wusste, was das Wort war. Ich wusste eigentlich nicht, wie man es auf Altgriechisch richtig ausspricht, deswegen hatte ich etwas Zeit gebraucht, nicht wahr?
Ja. Und es war der Ägyptisch, meinen Sie wohl?
Es war Altgriechisch.
Das war der Sphinx. Sphinx. Das war in Theben. Nicht in Griechenland.
Ja, aber
das war in.
Es hat ja funktioniert. Wir sind jetzt wieder gegangen.
Genau.
Es war im Prinzip auch nur, dass jemand.
Als der Zauberer uns dann sich in den Weg gestellt hat und gesagt hat: Hier geht's lang zu Radio Z.
Richtig.
Dann ging alles wieder gut und wir haben uns gedacht. Hoppla, jetzt hat der Spuk ein Ende.
Und im Endeffekt war die Sache ja auch nicht so wild. Ja. Es war ja nur jemand, der, warum auch immer, ein Grillanzünder falsch bedient hat.
Am 24. Februar, es war kein Vulkan, dann war es halt eben kein, es war jetzt so ein Grill,
das
da hat
war
jemand gesagt.
Im Ganzen sozusagen eine Hypotiposis.
Zum Beispiel. Hören Sie mal, Frau Meisendraht.
Das ist ein schönes Wort.
Hier werden Wörter benutzt. Jedenfalls,
ist auch altgriechisch, oder?
Ja, und dann hat dieser.
Hypotenuse.
Dieser Zyklop oder was das war, der hat gesagt, nein, ich mache jetzt hier angrillen und wusste auch überhaupt nichts.
Aber es war ein Zwerg, der gegrillt hat. Das war wahr an der Geschichte.
Ein Zwerglob.
Zwerglob.
Ja.
Ein einäugiger
Zwerg. Auf so Heldenreisen, da gibt es allerhand Figuren und
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Genau.
Und das Lachen bleibt einem oft im Halse stecken.
Ja.
Es ist manchmal sehr frech, was da
das
passiert.
Stimmt.
Egal. Lassen Sie uns dieses traurige Thema abschließen.
Wirklich traurige Heldenreise. Wir haben viele, viele Opfer gebracht, sind jetzt aber wieder da für Sie auf Bayern auf Radio Z. Und hier kommt ein Text von Horst Schulze Endrum. Wir verschnaufen ein bisschen und hören uns,
wohlverdient.
Den Text, hören uns diesen schönen Text an über eine Heldentat.
Der folgende Text ist mein allererster Action-Text. Und deswegen wollte ich den eigentlich mit der Synchronstimme von Robert De Niro sprechen. Aber das darf ich nicht. Rein rechte Frage. Der Text heißt, wie ich das Ozonloch stopfte. Irgendwo da oben musste ein großes Ozonloch sein. Ich beschloss, es zu stopfen. Doch ich war wohl wieder mal ganz auf mich allein gestellt. Im neuen Yps-Heft fand ich so schnell kein passendes Gimmick und auf meine alten Freunde Chuck Norris und Bruce Willis musste ich verzichten. Denn die sind nur reine Fiktion und werden selber von richtigen Schauspielern gespielt. Aber zum Glück hatte ich noch ein paar olle Edeka-Tüten, eine Packung abgelaufener Big Ben-Kondome und die perlmuttbesetzte Bademütze meiner Oma. So eine Erdenrettung muss gut vorbereitet werden. Deshalb besorgte ich mir beim Praktika auch noch eine Leiter, ein günstiges Set Inbus-Schlüssel und eine Tüte Gummibärchen. Die Leiter benötigte ich zum Besteigen, die Inbus-Schlüssel waren einfach nur günstig, ich würde sie nie im Leben benötigen und Gummibärchen, weil Köttbullar gibt's halt nur bei Ikea und die verstopfen bekanntermaßen alles, nur bei Ozonlöchern machen die irgendwie schlapp. Oben auf der Leiter zackerte ich erst einmal alle Edeka-Tüten zusammen. Das war gar nicht so leicht, wie sich das jetzt wieder so anhört, weil bei diesem Billig-Tacker jede zweite Klammer völlig verbogen herauskam. Ich hatte ihn bei einem Preisausschreiben meiner örtlichen Volksbank gewonnen, doch nun war es zu spät, ihn zu reklamieren, da ist die Volksbank immer ganz hartkackig. Bei stumpfen Anspitzern sind die völlig kulant, aber wenn man den Tacker einmal benutzt hatte, gilt für die das Verursacherprinzip. Und auf einen langwierigen Rechtsstreit wollte ich es diesmal nicht drauf ankommen lassen. Meine einstweilige Unterlassungsklage gegen Volksbank-Luftballons, mit denen man keine Furzgeräusche machen kann, zieht sich jetzt schon 16 Jahre hin. Und hier oben auf der Leiter lief mir einfach die Zeit weg. Sie krümmte sich sogar bereits, weswegen ich Einstein auch nur eine kurze SMS schickte. Albert, alter Schweizer, die Achse, sie krümmt sich tatsächlich. Die Edeka-Tüten hielten prima, aber in meiner Euphorie muss ich mich einfach vertackert haben. Über Afrika gingen mir plötzlich die Kondome aus. Ich versuchte es mit Laminat. Bei den Stammzeiten hatte ich damals höllisch aufgepasst. Lamino, Laminas, Laminat. Aber damit die ganze Sache auch dauerhaft hielt, benutzte ich sicherheitshalber das Futur 1, Lamina Bo, und über der Schweiz den Imperativ Laminate, schichtet. Warum? Ich weiß es doch auch nicht. Wenn man auf einer Leiter im Weltall steht, macht man sich als allerletztes Gedanken darüber, ob sich das soeben so souverän gerettete Publikum auch mal mit einer Fadenpointe zufrieden geben könnte. Glücklich, wenn auch ein bisschen geschafft, stieg ich schließlich wieder zur Erde hernieder, wo wir Menschen wohnen. Und da sah ich, dass ich versehentlich den gesamten Mond in ein fluoreszierendes Big Ben-Kondom einlaminiert hatte. Jedes Mal, wenn der alte Knabe abnahm, wurde auch die terrestrische Schutzhülle kleiner. Doch das beweist wieder mal nur eins. Kondome sind nicht immer sicher und der Mond leuchtet nur, weil die Sexindustrie die grandiose Idee hatte, irrigierte Schwänze in attraktive Selbstleuchter zu verwandeln.
Das war ein Text über eine echte Heldentat, wo jemand ein Ozonloch stopfen möchte, um damit der ganzen Welt Frieden und auch gutes Wetter zu bringen, darzubieten. Hat Ihnen der Text gefallen?
Ja.
Also, erzähl mal. Das war jetzt aber ich finde den Text prima. Vielen Dank,
Herr Eisenbahn,
an Horst Schulze.
Vielen Dank.
Endrum, vielen Dank.
Was ist denn Ihr Held?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Les Humphries.
Was hat er gemacht?
Musik.
Ach so.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut.
Oder fragen Sie mich mal, was meine Heldin ist.
Frau Dr. Meisendran.
Ja, Dr. Eisenbahn.
Schön, dass Sie es geschafft haben, ins Studio zu kommen. Wollen Sie sich erstmal... Ah, nee. Was ist eigentlich Ihre Heldin?
Meine Heldin?
Ja, genau.
Das ist aber so spontan, ist es schwierig zu beantworten. Warten Sie. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Schade. Na gut, vielleicht gebe ich die Frage weiter an Herrn Schwitzke. Was ist Ihre Heldin?
Meine Heldin?
Ja.
Ulrike Meifert. Oder Carlo Trenhardt.
Dankeschön, das war das investigative Format. Gefragt um 17:30 jeden vierten Sonntag im Monat auf Radio Z. Hier kommt ein Text von Nikolai Hagedorn, kommt mir auch bekannt vor. Ja, wir hatten schon einen Text von ihm. Dieser Text handelt von echten Helden, also richtigen echten Helden. Nicht sowas mit Sagenwelt, sondern das sind so Helden. Man sagt ja auch manchmal, na, du bist mir vielleicht ein Held. Und um genau solche Helden geht es bei diesem Text. Wollen Sie noch was sagen, Frau Doktor, bevor der Text losgeht? Er ist ein bisschen länger.
Helden des Alltags ist ja auch ein durchaus ironisch verwendeter Begriff,
genau. Nicht wahr? Helden.
Helden. Ach, du bist aber ein Held
des Alltags. Sie sind mir ein Held, Frau Meisendrath. Sie sind mir vielleicht ein Held.
Sie sind mir ein Held, Herr Eisenbart. Sie sind aber der größere Held, Herr Eisenbart. Nein. Sie sind der größere Held.
Sie sind aber wirklich ein Held.
Nein. Das ist zu viel des Guten. Sie sind, glaube ich, schon ein größerer Held.
Auf jeden Fall. Sind Sie der...
Es trug sich dereinst eine Geschichte zu, an der insgesamt drei jugendliche Herren aus der Mittelschicht, einer davon sogar Türke, beteiligt waren. Sie ergaunerten um ein Haar einen gehörigen Batzen Bargeld. Die Geschichte ist selbstverständlich ganz wahr und beginnt mit Nils, der sich zu jenem Zeitpunkt einerseits für deutlich klüger und gewitzter hielt als den großen Rest der Gleichaltrigen, allerdings bei diesen nicht recht die beanspruchte Anerkennung fand, was ihn zu einem leichten Opfer machte hinsichtlich der Anwerbungsversuche des eigentlichen Aushäckers des ganzen Coups. Chris, eines bereits in der Spätpubertät rund 1,90 Meter messenden und viel umjubelten Torwarts der örtlichen Jugendfußballmannschaft, die sogar einmal gegen Kickers Offenbach gewonnen hatte. In dem Kleinstadtgymnasium, das sie besuchten, hatten die Herren aufgrund ihres wenig konstruktiven Wirkens längst einen beträchtlich unangenehmen Ruf. Insbesondere wegen einiger von ihnen begangener Sachbeschädigungen sowie mehrerer Hänseleien zu Ungunsten des Klassenstrebers und Zwerges. Einmal, als der kleine Klassenbeste offenbar zum Zwecke der Deeskalation die bösen Herren zu sich nach Hause lud, fesselten diese den Armen mit einem Tau an sein eigenes Bett. Er kam dann aber wieder frei. Der dritte im Bunde hieß Farid. Erwähnungsgemäß Türke, und wurde auf einer Klassenfahrt einmal so heftig in die Wade gebissen, dass er zwei Tage nicht aufhören konnte, über den Biss zu lamentieren und der Übeltäterin, der er zuvor übel mitgespielt hatte, Krankheiten und Unglück an den Hals zu wünschen. Immerhin hatte sich diese nunmehr aber einigen Respekt bei ihm erbissen. Farid wurde später, wer weiß, auch aufgrund dieser Erfahrung, Kleinstadtanwalt. Nun also verkündete der Hühne Chris den beiden anderen, er habe einen Plan, wie an eine quickliche Summe Geld zu kommen sei. Nämlich durch Nutzung einer Sicherheitslücke der Firma Hertie. Ein Kaufhaus, das später im Zuge der Kaufhauskrise vom Markt verschwand. Eingeweiht wurden Nils und Farid. Eine junge Dame, die bereits zum dritten Mal die 11. Klasse absolvierte, spielte ebenfalls eine Rolle, da zur Durchführung des Plans eine sogenannte Mitarbeiterkarte benötigt wurde und die Frau aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, 20, bereits im Berufsleben stand, als Kassen- und Sortier- und Einräumhilfe bei besagtem Hertie nämlich. Der Trick, sollte darin bestehen, mit Hilfe der Mitarbeiterkarte an ein Rabattformular zu gelangen, auf diesem dann vermeintlich getätigte Käufe einzutragen, um später den Mitarbeiterrabatt von 25% auf den gesamten Einkauf bei der Zentralkasse des Hauses einzustreichen. Als Beleg für einen Kauf genügte die Kassenquittung und so musste man nur durchs Einkaufsparadies bummeln und nach weggeworfenen Quittungen Ausschau halten. Die Werte korrekt ins Formular eintragen und mit Unterschrift die jeweilige Zeile abschließen. Tatsächlich hatten die Herren zu diesem Zweck die Autogramme von Fußballgrößen wie Lothar Matthäus, Uwe Bein oder Franz Beckenbauer nachahmen gelernt. Nach einem erfolgreichen Probedurchgang, eine Quittung für ein paar Sportschuhe zu rund 100 D-Mark brachte die erwünschten 25 Mark, traf man sich tags darauf zum gemeinsamen Kassenzettelsammeln in der Filiale des Einzelhändlers. Schon bald entwickelte die gemeinsame Arbeit eine beträchtliche Dynamik. Man beschloss, sich auf die Abteilungen des Warenhauses zu konzentrieren, in denen vergleichsweise hochpreisiges, aber gleichzeitig nicht allzu sperriges zu erwerben war, wie Pelzabteilung, Schmuckabteilung oder Kleinelektronik, wobei sich herausstellte, dass die Käufer tatsächlich Quittungen zu mehreren 100 bis zu 2000 D-Mark vergessen oder noch in der Filiale weggeworfen hatten, was die Sammler veranlasste, sich den baldigen Reichtum in den wildesten Farben auszumalen. Es wurde von ihnen viel und laut gelacht. Man konnte sich kaum einkriegen und befeuerte sich gegenseitig in scherzigen Einlassungen zu folgenden Themen: Blödheit der Quittungen liegenlasser, eigene Genialität wegen des sich abzeichnenden Kuh-Erfolges, bevorstehendes Luxusleben. Nachdem ausreichend Belege im Formular eingetragen waren, schritt man zum Abschluss des Geschäfts. Zunächst mussten die Quittungen an das Hauptformular geheftet werden, was man leicht durch Diebstahl einiger Heftklammern bewerkstelligte. Schließlich befand man sich ja in einem Warenhaus. Zur Abzeichnung der Posten zogen sich die Herren nunmehr auf die Warenhaustoilette zurück, zwängten sich zu dritt in eine Toilettenkabine und setzten die gelernten Unterschriften der Fußballhelden hinter die einzelnen Positionen. »Das waren wir nicht. Das waren Uwe Bein und Lothar Matthäus, wie man sieht«, rief Nils, die Situation des Erwischtwerdens parodierend, und löste damit einen erstaunlichen Lachanfall bei sich und den anderen aus. Dermaßen in Rauschstimmung versetzt, schloss man das Werk ab und begab sich zur Zentralkasse des Unternehmens. Auf dem Rabattzettel hatten sich rund 10.000 D-Mark, mithin ein zu erhaltender Rabatt von etwas um 2.500 D-Mark angesammelt, den man jetzt einzustreichen gedachte. Chris übergab das gesammelte Werk einer Schaltermitarbeiterin, die die einzelnen Posten kontrollierte, alles für korrekt befand und den Herren anschließend bekundete, sie wolle kurz ins angeschlossene Büro gehen, um die Auszahlung zu veranlassen. Da verflüssigte sich Farid Richtung Filialausgang, so dass kurz darauf sich nur Chris und Nils umzingelt sahen von Sicherheitsmitarbeitern des Unternehmens, die die beiden Herren als nächstes freundlich darum baten, sie in die Katakomben der Filiale zu begleiten. Eine Bitte, die sie mit sanftem körperlichen Schiebedruck zu untermauern wussten. Wie sich viel später herausstellen sollte, hatte sich unter den abgegebenen Quittungen auch eine Tagesumsatzbilanzrechnung des Vortages befunden. Die wurden täglich nach Betriebsschluss von der Kasse auf Knopfdruck erstellt und dann in der Buchhaltung abgeheftet. An diesem Vortag jedoch hatte die zuständige Kassenkraft den Beleg im Kassenbereich liegen lassen. Warum, ist unbekannt. Auf mehrfaches Insistieren, wer denn der Dritte im Bunde sei, man habe Überwachungsbilder und derjenige sei ohnehin leicht zu ermitteln und ein unkooperatives Verhalten verschlechtere die Situation der beiden Gefangenen, verrieten diese dessen Namen. Sodann folgte man den durchgehend stiernackigen Sicherheitsmännern und wurde zur allgemeinen Überraschung in das mit allerlei Fußball-Devotionalien, afrikanischen Souvenirs und Flaggen sowie Fußball-Fanartikeln geschmückten Büro des damaligen Vorsitzenden der sogenannten Ghana-Union geführt, Eine Organisation, von der gemunkelt wurde, sie bestehe mehr oder minder nur aus einer Person, den nämlichen Vorsitzenden, und nur zu einem einzigen Zweck, nämlich der Erlangung von Freikarten für die Heimspiele des örtlichen Fußballclubs Eintracht Frankfurt, bei dem damals der ghanaische Nationalspieler Yeboah mitwirkte, dessen berühmtester Fan nämlich der Ghana Union Vorsitzende war. Als Musterghanaer und Aushängeschild der Fankultur des Vereins fand er häufig in der Fußballberichterstattung des Fernsehens mit Einblendungen und sogar Interviews Berücksichtigung, und aus symbolischen Gründen wurde er von der Clubgeschäftsleitung mit freiem Eintritt bedacht, was er damit dankte, dass er während der Spiele unablässig eine überdimensionierte Ghana-Flagge zu schwingen bereit war. Sehr zum Unmut derer, die auf der Tribüne hinter ihm postiert waren. Nachdem der Vorsitzende, der offensichtlich im Hauptberufe Leiter des Hertie-Sicherheitsdienstes war, den beiden Herren kopfschüttelnd unterbreitet hatte, nunmehr die Polizei rufen zu müssen, da der Betrug ja aufgeflogen war, wies Chris, wie abgesprochen, darauf hin, dass doch die Unterschriften von Bein, Matthäus und Beckenbauer stammten. »Sie können das direkt überprüfen«, triumphierte der Hühne, fröhlich auf die direkt hinter dem Chefdetektiv an der Bürowand angebrachte Autogrammkartenwand deutend. »Ha, die sind doch Millionäre«, erwiderte der Sicherheitsmann clever und mit starkem ghanaischen Akzent. »Die würden doch nicht wegen so ein paar Mark so eine Arbeit machen.« Leider ging den beiden Herren nun die Erkenntnis der Ernsthaftigkeit der Situation, in die sie geraten waren, endgültig ab, und der Detektiv stimmte bald in die unkontrollierbaren Lachanfälle der beiden ein. Zu komisch auch für ihn die Vorstellung, Matthäus, Bein und Beckenbauer könnten einen solchen Coup durchziehen. Noch dazu kurz vor der WM. »Matthäus würde sich wie immer verstecken«, brüllte der Schwarze. »Den würden wir wohl kaum kriegen«, und warf brüllend über diesen anspielungsreichen Witz den Kopf in den Nacken. Und Chris ergänzte, den Kaiser parodierend,
»Ja, gut. Der Lothar, das ist ein Weltstar. Der lässt heute auch mal die anderen gut ausschauen, gell?«
»Und Bein«, brüllte Nils, »würde sich nur auf einen Abschnitt in einer Abteilung konzentrieren. Alles andere wäre zu viel Laufarbeit.« »Ja«, grüllte da der Detektiv, »und zwar auf die Kinderabteilung.« Ein Witz, den die beiden Herren nicht verstanden. Den beiden Polizisten, die bereits einige Sekunden in der Tür zum Detektivbüro gestanden hatten, bot sich ein interessantes Bild. »Warum man sie denn genau gerufen habe?«, fragten sie nun, und der Meisterdetektiv erklärte dem Beamten strahlend die Sachlage und verabschiedete sich überschwänglich von den beiden Delinquenten, worauf die Herren per Handschellen aneinander gekettet wurden und sich auf die Rückbank des draußen bereitstehenden Streifenfahrzeugs setzen mussten. Während der Fahrt bemühten sich Chris und Nils, das Prusten einzustellen. Allein, es gelang ihnen nicht. Nicht einmal ein ernster Blick des Beifahrerpolizisten samt der Feststellung, er könne nun wirklich nicht erkennen, was an der Lage für die Herren denn so unglaublich witzig sei, half. Vielmehr brachte Nils nur ein verprustetes »Wir auch nicht, Herr Wachtmeister« heraus, was zu weiteren Lachsalven seitens der Verbrecher führte. Auf dem Revier wurde man zunächst an einem Heizungsrohr befestigt. Kurz darauf wurden Nils und Chris in das Hauptkommissarbüro gerufen, und obgleich sich die Betrüger unterdessen stark am Riemen gerissen hatten, war es mit der Beherrschung bei Eintritt in das Büro vorbei, denn auch im Arbeitszimmer des Kommissars waren reichlich Fußball-Devotionalien platziert und Chris vermutete, vor Lachen kaum zu verstehen, man sei wohl in einem obskuren Eintracht-Frankfurt-Albtraum gelandet. Dem braven Polizisten hingegen gelang es mit der These, Dragoslav Stepanovic sei ein ahnungsloser Stümper und trage die Schuld an der verpassten Meisterschaft, die Heiterkeit zu beenden. Stattdessen entbrannte zwischen den Dreien nunmehr eine angeregte Diskussion über die Fähigkeiten des Coaches, die nach Ansicht des Ordnungshüters in erster Linie in Ebbelwoi-Saufen bestand, während die beiden Kriminellen auf manchen taktischen Kniff des Serben verwiesen und darauf, dass solch geniale Spieler wie Bein, Möller oder Yeboah eben eine lange Leine und einen Ebbelwoi nach Trainingsende benötigten, was ein autoritärer Charakter wie der Herr Kommissar naturgemäß nicht verstehen könne. Man steckte mitten in einer Debatte über die Personalpolitik sowie die mangelnde Form des einzigen Liberos im Aufgebot. Manfred Binz, als ein Mann in den Raum trat, die beiden Festgesetzten und den Polizisten begrüßte und sich als Nils Vater vorstellte. Er sei gerufen worden, die beiden Verbrecher abzuholen und nach Hause zu geleiten. Was dann auch geschah. In den folgenden Wochen wurden dann noch allerlei Versuche unternommen, die Herrschaften zu entlasten, sich beim Hausmanagement zu entschuldigen und solches Zeug, das nun eben aufstrebend bürgerlichen Eltern so einfällt. Schließlich kam es zu einer Gerichtsverhandlung, anlässlich derer der Türke nun behauptete, er sei bei dem ganzen Schlamassel überhaupt nicht zugegen gewesen, die anderen Herren hätten seine Tatbeteiligung nur erfunden, da sie Nazis seien. Diese sonderliche Verteidigungsstrategie wurde nun allerdings nicht nur dadurch konterkariert, dass die Kaufhausbediensteten ebenfalls eine dritte Person erinnerten und eben jene im Türken auch wiedererkannten, sondern sie wurde vom ansonsten wohlwollenden und gut gelaunten Richter als überflüssige Starrsinnigkeit gewertet, sodass der Türke alles sogar mehr soziale Arbeitsstunden als Strafe erhielt als die anderen beiden Herren. Was wiederum Nils auf den Plan rief, der euren Ehren mitteilte, es verhielte sich aber doch so, dass der Türke tatsächlich von den dreien die geringste Kriminalenergie aufgebracht habe, ja an den Vorbereitungen und Hackereien kaum beteiligt gewesen sei und daher, trotz Starrsinn, die gegen ihn verhängte höhere Anzahl Sozialarbeitsstunden wiederum nicht so ganz gerechtfertigt sein könne. Worauf der Richter die Sache rund machte und alle drei die gleiche Strafe erhielten. Womit dann aber auch genug ist mit dem Unsinn.
Ja, mit dem Unsinn, den wir hier machen, ist noch nicht ganz. Schluss. Wir haben noch 20 Minuten. Haben Sie jetzt verstanden, was ein Held ist, was das ausmacht.
Ja, aber wir sind sehr einseitig thematisch gewesen. Ich möchte gerne noch ein paar Namen in den Ring werfen.
Ja, tut uns nur leid, ganz dass wir so einseitig heute sind.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also, Santa Claus.
Ja.
Jesus Christus.
Ja.
Gronkh.
Ja.
Goethe.
Ja.
Goethe. Zweimal, nicht wahr?
Ja. Der Jüngere und der Ältere.
Karl Valentin?
Ja, Valentin bitte.
Fällt Ihnen noch was ein, was Sie noch einwerfen wollen?
Ich würde sagen zum Beispiel Hendrik Maske.
Hendrik Maske. Rosa Luxemburg?
Ja, auch die, vielleicht auch. Eisenbart?
Sie schleichen sich überall ein, nicht wahr? Sie wollen als Held gefeiert werden, aber das vergönne ich Ihnen nicht. Wir streichen diesen Namen sofort wieder von der Liste. Heine.
Dann möchte ich Gronkh bitte streichen, weil ich auch nicht weiß, was ein Gronkh ist.
Das sind für Kinder heute, wo wir früher noch, sagen wir mal, zu wem haben Kuhlenkampf. Wir denn gebetet?
Joachim Kuhlenkampf.
Ja, oder zu Helmut Schmidt zum Beispiel gebetet haben, beten die heute eben zu Leuten, die Computerspiele spielen.
Ach so.
Ja, ja.
Ah, Computerspiele.
So ist es heute.
Das wäre auch
oder
mal
auch
ein
Musiker,
schönes Thema.
Ne? Nicht wahr? Ja. Madonna. Und die Heilige Mutter Gottes.
Auch die.
Ja.
Der Musiker, das war kein Musiker, Professor Dr. Brinkmann.
Ja. Auch.
Auch der Bergdoktor.
Bergdoktor.
Stimmt, auch ein Bergheld.
Der
Berg ruft.
Der Held des Berges.
Ja. Richtig. Ja. Ich wollte nur noch ein paar, damit wir die Sendung, wir können das jetzt natürlich nicht in die Tiefe gehen, aber vielleicht können wir ein bisschen in die Breite gehen,
ja,
wie ein frisch aufgebackenes Pizzabrötchen.
Ja. Mahatma Gandhi.
George Lennon.
Abraham Roosevelt.
Richtig. Und natürlich Martin Gorbatschow.
Genau. Alle sind sie heute gekommen, aus den Bergen sind sie herabgestiegen, um Ihnen diesen Nachmittag zu versüßen.
Versüßen, genau. Sehr schön. Jetzt hören wir gleich noch einen Text, damit wir ein bisschen Strecke machen. Auf der Straße die Helden macht.
Genau. Wollen wir nochmal Fakten über Yves Eigenrauch hören?
Gerne.
Vielleicht, auch zum Beispiel. Aber diesmal nicht mit doppelter... Naja, tut mir leid.
Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 4. Yves Eigenrauchs Name öffnet Türen, so Yves Eigenrauch. Wahrscheinlich hat Yves Eigenrauch eine Alarmanlage mit Buchstabencode.
Ein Faktum haben wir noch vom Yves Eigenrauch. Das hören wir jetzt auch gleich an. Bitte. Yves, genau.
Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 5. Yves Eigenrauch wohnt in einer kleinen Mietwohnung, die er durchsaugen kann, ohne den Staubsauger umzustöpseln. Gut, nicht ganz. Einmal muss er umstöpseln.
Yves Klein und Neo Rauch, das sind auch solche Helden.
Ja, genau. Und das sind sehr interessante Fakten auf jeden Fall. Wer mehr Yves Eigenrauch-Fakten angucken und hören möchte, der kann das bald zumindest auf unserer Homepage machen. Können Sie mal die Homepage vorlesen?
Eisenbadmeisendraht.com.
Genau.
Haben wir neu, habe ich gelernt, ist eine Sublevel-Domain.
Genau, die haben wir für Sie
extra gesublevelt.
Hingemacht. Damit Sie nicht immer diese Kürzel eingeben müssen, die wir vorher hatten. Eisenbadmeisendraht.com, das kann auch ich mir merken. Herr Schwitzke, können Sie sich das auch merken?
Ich war jetzt gerade in Gedanken, Verzeihung.
Eisenbadmeisendraht.com.
Eisenbadmeisendraht.com.
Genau so ist es. Punkt oder Dot. Sie kennen sich da besser aus als ich.
Nur aufpassen, dass die Dotcom-Blase nicht wieder platzt, wenn man nicht rechtzeitig auf Toilette schafft.
Genau. Wir haben jetzt noch zwei Texte und der folgende Text ist von jemandem, der aus Würzburg sich zu uns verirrt hat. Er heißt Peter Momberg und er ist lüstern wie immer. Hier ist sein Text. Bitte sehr.
Radio hat mich gefragt, wer mein Vorbild ist. Mein großes Vorbild ist Christian Grey. Habe gelesen Bücher 1 bis 3, in denen er sein Leben als Multimillionär beschreibt. Er hat viele Freunde, aber im Herzen will er nur eine Sache: Liebe. Das ist wie bei mir. Mombi möchte auch Liebe. Ich möchte geliebt werden, aber keine will mich lieben. Christian Grey hat es aber geschafft, weil er ein Firmenimperium besitzt, sehr sportlich ist, Hubschrauber fliegen kann und ein total kranker Mann ist. Darauf stehen die Frauen, das zeigen Bücher. Er heiratet und bekommt viele Kinder. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mein Firmenimperium ist pleite gegangen, Mombis Maulwumper sind die Maultaschen der Zukunft gewesen, aber nicht von heute. In Summe keine verkauft, schlechter Deal. Sportlich bin ich auch. Hubschrauber ist mein Onkel Costa Raul in Vietnamkrieg geflogen. Er ist viel Hubschrauber geflogen. Weil wir so viele Ähnlichkeiten haben, ist Christian Grey mein Vorbild. Ich möchte so werden wie er. Er ist mein Stern am Himmel. Wenn ich nicht weiß, was ich kann, frage ich mich, was hätte Christian Grey jetzt gemacht? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, frage ich mich, wer ist Christian Grey? Wenn ich meinen Körper hasse, frage ich mich, warum Christian Grey so einen schönen Körper hat. Er ist der starke Mann von heute. Ich bedanke mich außerdem bei meinem Freund Mats Hummels für die Unterstützung, die er mir in schweren Zeiten gegeben hat. Danke.
Das war Peter Momberg, gelesen von Felix Benjamin. Und wir haben noch einen letzten Text, die Zeit rast. Und hier kommt ein Text, der von einem Autorenkollektiv stammt, aus der Eisenbad- und Meisendraht-Autorenfamilie, Ans Nebel, mit ihrer Interpretation unseres Themas Heldinnen.
So toll wie sonst nur die 80er oder 90er, 70er oder noch schlimmer. Du denkst an Batman, du denkst an Superman's Cape, das irgendwie diese absurden Schwerkraft-Moves, besser Anti-Schwerkraft-Moves drauf hat, wie in einem Parabelflug für immer. an Superman, weil er irgendwie dazugehört und fragst dich, wie genau sind diese Menschen gealtert?
Sie haben geraucht und sich dran gewöhnt. Sie haben gesoffen und sich dran gewöhnt. Und dann bleibt es hängen, kleben. Und das sind die Falten und alles. Alter.
Jetzt sitze ich also hier in so einer Sportbar und vor mir läuft Bundesliga. Und da denke ich mir, das waren eigentlich früher meine Helden, die Jüngste auf dem Rasen. Heute wünsche ich mir auch einen Helden oder eine Heldin in meinem Leben. Und das macht mich ein wenig traurig, dass es das nicht mehr gibt. Seit die Leute in den 70ern sich diese Postmoderne ausgedacht haben, seit wir nicht mehr nur schwarz-weiß sehen, gibt es niemanden mehr, den man uneingeschränkt bewundern kann. Danke, Nazis. Ich weiß schon, es ist gut, weil emanzipatorisch, bla bla. Aber einfacher wär's schon.
Back in the 90s. Als ich ganz klein war, da war ich der festen Überzeugung, dass man aufhört zu weinen, sobald man 18 Jahre alt wird. Erwachsene sind quasi Superhelden in meiner kleinen vierjährigen Ideologie. Wenn ich in meiner privatpersönlichen Coming-of-Age-Phase alle Tränen verschütte, die ich habe, dann bin ich den Rest meines Lebens trockene Melancholikerin und somit auf der sicheren Seite. Das ist mir klar. Jetzt bin ich groß. Groß wie du, Mama. 5 Jahre entfernt von dem Schwangerschaftstest, der dir mich gebracht hat. Als du allein warst und doch so zu zweit. Ja? Nein? Danke.
Das war Ansnebel über das Thema Helden, Heldinnen. Das war schon wieder Eisenbart und Meisendraht für den Februar.
Es ist so schnell vorbeigegangen.
Herr das Eisenbart. Stimmt. Ich habe sie auch richtig lieb gewonnen, diese kleine Zufallsgemeinschaft, die uns jetzt hier zusammengebracht hat. Heiner Schwitzke, Frau Meisendraht und Herr Eisenbart in einem Raum. Das ist
ein etwas, Novum.
Das ist wirklich sehr schön. Nächsten Monat geht es um das Thema
Noah.
Also eine Figur aus der Bibel.
Auch. Aber auch schwarz.
Ah, noir.
Noir.
Ja.
So würde es die Katze von Karl Lagerfeld aussprechen.
Genau, Schuppette. Die Schuppette, die würde sagen, noir.
Herr Dr. Meisendraht.
Eisenbart, ja.
Ja. Sie haben doch gesagt, ich kann noch ein Stück zum Besten geben.
Ja, bitte.
Ist
es genauso schön wie das...
Herrlichkeit.
Ja.
Soldaten wohnen...
Auf,
das kommt hin,
ja.
Aber es ist noch ein bisschen älter.
Ja.
Das ist ein Kriegslied.
Aha.
Das heißt, Hurra, Victoria, wir traben in die Weite.
Aha, es geht also um eine Frau, eine Heldin vielleicht, die Victoria, die sich... Ja. Schön, also haben wir die Parität auch gewahrt heute.
Das Lied ist erstmals erschienen... In dem Band Jeder Stoß ein Franzos, neue Kriegslieder von 1914.
Ach, das ist ja eine Zeit, die schon ein paar Jährchen auf dem
Buckel hat. Aber das hat ja schon einen etwas Beigeschmack, ja, muss ich sagen.
Also, das ist wahr.
Ich weiß gar nicht, ja.
Aber sie wollten auch noch auf etwas hinweisen, damit das Ganze noch ein bisschen, damit man weiß, dass das nicht ihre Meinung ist, sondern... dass sie über 100 Jahre alt ist, diese...
In dem Zusammenhang habe ich, ich habe das Lied in dem Zusammenhang ausgegraben, weil wir in unserem Kunstverein, das ist das Kunst- und Kurhaus Katana, kennt man vielleicht. Ne?
Wo auch die Giraffe und das Faultier herkommen.
Ja, ne? ja, in der Wilhelm-Späth-Straße, nicht wahr?
Ja.
Da haben wir am 20. März eine Veranstaltung zum Thema 1918-19 zwischen Räten, Revolution und Reaktion.
Ja.
Und da wird unser Kapellmeister vom Katana-Haus.
Wer ist das?
Der Martin Steffler. Ne?
Also,
der ist ganz begabt. Der,
ja.
Aber
nicht so begabt wie Sie gewiss.
Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen.
Aber, vielleicht können Sie ihm ein bisschen helfen dann.
Ich habe für ihn also Lieder recherchiert und die gibt er da auch zum Besten.
Toll. Ja. Toll, wirklich also toll.
20. März. Hört sich schmackvoll an.
Kommen Sie da auch, Frau Meisendrath?
Bestimmt, und ich werde mich auch verkleiden.
Schön, schön. Dann hören wir dieses Lied, das Sie jetzt angeteased haben,
okay.
Sagen wir.
Okay.
Hurra, hurra, die Schule brennt. Victoria. Geben Sie doch mal Ruhe.
Fürs Vaterland zu streiten.
Vaterland auch noch. Naja, das war klar.
Jetzt lassen Sie den Mann doch mal singen. Der wird schon wissen, was er macht.
Hurra, Victoria. Fürs Vaterland zu streiten. Hurra, Victoria. Auf grünem Freund Hein malt Blumen rot.
Ja, also rote Blumen, ne, das war ja auch mit dem Mond.
Singt rauschend Blut und Tod.
Blut und Tod. Ja, Eisenbahn, Blut und Tod, das ist hier im Radio.
Jetzt hören Sie doch auf.
Wir haben vorhin noch Tinder zuhören lassen.
Geben Sie doch Ruhe.
Das ist doch kriegsverherrlichendes.
Ach, das ist doch kein Krieg. Hier, Victoria, das ist, geht's um meine Frau wahrscheinlich.
Nein, da geht's nicht um meine Frau, da geht's um Krieg hier. Hufen, fremde Erde, Pferde, alles.
Der singt doch so schön.
Damals, da haben die damals ihre Fähnchen schön in Wind gehalten.
Ja, von wegen
haben
Fähnchen.
Leute massakriert, nicht wahr?
Fahnen gibt es heute
hier
auch noch.
Sänger ein, einen Nicht-Sänger, möchte
Hören
ich
Sie doch mal
sagen.
Auf.
Das ist Schund.
Der hat
das
sich
ist Schund. Wir haben uns auf Literatur geeinigt.
Ja, aber
und ich finde es überhaupt nicht gut, dass das
jetzt hören
das,
Sie doch mal zu.
Dieses Radiosenders.
Hören Sie doch mal, was der da singt.
Von ekelhafter, schmieriger, brauner.
Bestimmt na, überhaupt
Nazis,
nicht.
Das haben die Nazis
also
bestimmt auch gerne nicht. Gesungen.
Ich,
ganz
also
bestimmt
ich
haben die das gesungen.
Mir das.
Eine Abmoderation. Das ist einfach
das ist
nur
ein Pfadfinderlied.
Kriegsbilder.
Jetzt hören Sie doch mal
ja,
zu. Es geht doch um Pfadfinderchen.
Sagen Sie diesem Mann, sagen Sie diesem Mann,
ist auch dabei und die machen jetzt
singt,
ja die Fahne dabei. Und das ist doch schön, die lernen
müssen,
da Sachen. Echte Helden sind das. Echte Helden.
Es ist vorbei.
Heldinnen fast
einfach
schon.
Vorbei. Bloß weil sie diesen
also
Mann eingeladen haben.
Eine,
unser ganzes
ja,
Letzte.
Ja.
Ach, jetzt schon vorbei, oder? So, Fräulein. Was hast du dir dabei gedacht,
was
deine
ist,
Mutter so ins
was ist denn,
bloßzustellen?
Was ist denn, Mama? Du
deine
bist ja
Kindergärtnerin, Frau Kaltenkirchler,
ja.
Die hat mit mir heute gesprochen.
Ja, und?
Und die hat böse Sachen über dich gesagt, meine Tochter.
Aber warum?
Naja, du hast so... ganz schlimme Sachen gesagt.
Nein.
So, der Wille ist, ich kann das gar nicht zitieren.
Nein, Mama. Jetzt wein nicht.
Dein Vater hatte recht, als er mich damals verlassen hatte, wegen...
Ach nein, Mama. Mama, du weißt doch, der Widerspruch ist das Erheben der Vernunft über die Beschränkungen des Verstandes. Ach, Mama.
Sag schon wieder.
Mama. Was?
Warum? Warum? Ich hab doch nichts getan.
Du weißt doch, Mama, Eigensinn ist die Parodie des Charakters. Ach, Mama. Ach, nö. Ach, Mama. Mama. Ach, Mensch, der Begriff ist die Wahrheit der Substanz, Mama. Das, was zu begreifen ist, ist die Aufgabe der Philosophie. Denn das, was ist, ist die Vernunft, Mama.
Aufhören.
Ach, Mama.
Schluss. Anna-Lara-Lena, Tobias, Michael.
Oh, Mama.
Ich bin wirklich, wirklich.
Aber Mama, das.
Ich eins möchte ich noch sagen.
Ja.
Egal, was passiert.
Was ist, Mama?
Egal, was du tust.
Ja.
Ich bin nicht sauer auf dich, ich bin einfach nur enttäuscht.
Ach Mama, das Mittelmaß bleibt und regiert am Ende die Welt. Am Ende der Welt. Ja.